Storify Your Business, der Podcast für Storytelling im Marketing und klare Kommunikation. Eine klare Botschaft kann die Welt verändern. Und wie man sie richtig aufbaut, sodass sie wirkt, darum geht's in den nächsten Minuten mit Holger König und Michael Neugebauer. Abonnieren Sie diesen Podcast und Holger und Michael unterstützen Sie dabei, mit Ihrer Kommunikation das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Auf geht's, ihr beiden!
Willkommen zu einer neuen Folge. Steigen wir gleich ein. Heute geht's um ein kleines Wort mit unglaublich großer Wirkung. Das Wort ist Nein. Nur 4 Buchstaben, nur eine Silbe und doch fällt es vielen Menschen schwer, unglaublich schwer, es auszusprechen. Michael, warum ist das so?
Ja sagen ist erstmal so fürchterlich bequem. Wenn ich Ja sage, habe ich keinen Konflikt, kriege möglicherweise Wohlwollen, kriege vielleicht Aufträge, sichere meine Existenz. Ja, ich sage erstmal, Ja ist der Weg des geringsten Widerstands.
Ja und Nein?
Ja, genau das Gegenteil davon. Kann einen Konflikt anzünden, zumindest die Angst davor, oder tieferer Punkt unten drunter, Angst vor Liebesentzug. Viele von uns haben tief verinnerlicht, ich möchte gemocht werden, ich möchte auch gemocht werden. Und Nein sagen heißt in der Vorstellung, ja, wenn ich Nein sage, mag mich die andere Seite nicht mehr, gibt mir keinen Auftrag, man kann sich nicht mehr zu einem Bier treffen und so eine Geschichten.
Okay, ich verstehe, die Angst vor Liebesentzug ist ein starker Treiber für übermäßiges Ja sagen. Kann ja gut sein, aber man muss ja nicht von jedem gemocht werden, oder? Also ich weiß natürlich, was du meinst. Nein und Konflikt gehören irgendwie zusammen, aber Nein zieht doch auch eine klare Grenze. Das ist doch auch gut und lässt vielleicht manchen Konflikt gar nicht erst entstehen.
Ganz genau so ist es. Also ja, nur um des lieben Friedens willen, schiebt den Konflikt nach hinten. Und Konflikte haben es an sich, dass sie gerne größer werden. Und wenn es noch schwerer wird, irgendwann mal zu sagen, nee, eigentlich wollte ich doch nicht und zieh mein Ja zurück. Dahinter stecken Muster aus der Kindheit. Wir lernen als Kinder, wenn ich brav bin, werde ich geliebt. Wenn ich widerspreche, gibt's Ärger. Und das wirkt bei Erwachsenen immer noch nach, meistens unbewusst.
Okay, gut. Dann ist es natürlich schwer, Nein zu sagen. Aber ich kenne genug Leute, die im Grunde immer, ohne zu überlegen, Ja sagen. Also man hat es noch gar nicht ausgesprochen. Die sagen immer Ja.
Ja, sowas gibt es. Das ist das sogenannte Helfersyndrom. Manche Menschen definieren sich darüber, für andere da zu sein. Sie sagen ja, weil sie gebraucht werden wollen. Fühlt sich für den Moment gut an, aber langfristig Erschöpfung.
Vielleicht haben die ja auch FOMO.
Ja, FOMO, Fear of Missing Out, die Furcht, was zu verpassen. Ja, kenne ich auch. Ist ein vom Begriff her zumindest ein moderner Treiber, statt Ja oder Nein ganz klar zu sagen, halten sich viele alle Optionen offen. Könnte ja noch was Besseres kommen? Mal schauen. Und dann sagen die, ich melde mich, ja, und melden sich dann nicht. Es ist weder ein Ja noch Nein und damit für alle Seiten unbefriedigend.
Okay, aber FOMO kann ja auch sein, eine Chance zu sehen, etwas zu bekommen oder weiterzukommen irgendwie. Und es auf keinen Fall verpassen zu wollen und deswegen Ja zu sagen, einfach auf Verdacht, obwohl man sich nicht sicher ist, ob es das Passende ist.
Ja, kann ich zustimmen, ja.
Okay, gut. Jedes Jahr hat einen Preis, jedes Nein auch. Und was geschieht, wenn Leute nicht Nein sagen können? Das sehen wir ja auch täglich. Manche sind überlastet bei der Arbeit. Andere gehen auf Partys, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Manche sehen Filme, die sie nicht interessieren. Vielleicht auch, weil ihr Partner den sehen will. Oder weil die Werbung so gut ist oder so. Da fällt mir ein, es gibt eine ganz interessante Komödie, die heißt Yes Day. Über Eltern, die nicht Nein sagen. Quatsch, über Eltern, die immer Nein sagen okay. Und einen Tag lang verpflichten sie sich dann Ja zu sagen. Ja, kam mir irgendwie bekannt vor. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Nein gesagt als Vater. Aber auf den Tag habe ich mich nie eingelassen.
Spoiler-Hinweis, du sagst mir jetzt, wie das ausgeht. Ich meine, ich finde die Idee großartig. Ja, Eltern immer Ja sagen, ich will noch einen Burger.
Ja. Genau, exakt. Aber nicht nur einen. Also du kannst dir vorstellen, ja. Das endet im Chaos. Ist ziemlich witzig. Manche Leute haben auch nicht Nein gesagt und wurden geheiratet, oder? Weil sie nicht Nein sagen können. Der Preis ist hoch.
Was sagt deine Frau dazu? Nein, aber du hast völlig recht. Der Preis von zu viel Ja, Ja an der für mich oder für eine Unternehmung falschen Stelle, der Preis ist hoch. Ich habe eine Zahl, die mich echt erschreckt hat. In Deutschland hat sich die Zahl der Menschen, die an Burnout erkranken, in den vergangenen 20 Jahren fast verachtfacht. 190.000 Betroffene, rund 5 Millionen Fehltage, Zahlen von der AOK.
Ne? Ich würde das challengen, aber das mache ich jetzt nicht hier. 5 Millionen Fehltage ist aber ja ein Wahnsinn. Also abgesehen davon,
ja,
wie es gemessen wird, aber ist ja unglaublich.
Naja, gemessen Krankmeldungen, die der AOK bekannt geworden sind. Ne? Nur ist Burnout sicher nicht der Hauptgrund oder der alleinige Grund von vielen Nein sagen, aber ein wesentlicher Faktor. Wer keine Grenzen setzen kann, arbeitet zu viel, übernimmt zu viel Verantwortung und sagt so lange, ja, bis nichts mehr geht.
Bis nichts mehr geht.
Davon gab es reichlich Menschen auch in meinem Umfeld.
Ja, kenne ich auch welche. Also die übernehmen sogar noch Aufgaben, für die sie gar nicht qualifiziert sind. Also wo sie ein Wissen fehlt, bloß an die. Also ich habe den Eindruck, um Kontrolle zu haben darüber, was gerade passiert über den Prozess.
Du meinst mit, okay, ja.
Also solange ich Aufgaben an mich reiße, kann ich steuern, was geschieht. Ich weiß alles darüber. Also es gibt kein Wissen, was bei anderen ist, was eventuell für mich nützlich sein könnte. Und wenn ich das aber nicht tue, die Aufgabe an mich ranziehen, dann gebe ich Kontrolle ab. Ich habe keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis und das beobachte ich. Und also Kolleginnen, Kollegen, mal ganz neutral gesagt, aber auch bei Führungskräften, also sogar bei Geschäftsführern, die teilweise ja unglaublich überlastet sind. Also was ich sehe als Externer, unglaublich überlastet sind und darauf bestehen, jetzt zum Beispiel ihre LinkedIn-Posts selber zu veröffentlichen.
Ja klar, das ist ja eine typische Führungsaufgabe. Also bei denen kommt halt neben Kontrolle auch noch Macht ins Spiel. Die wollen keine Macht abgeben, keine Macht verlieren. Und ein Beispiel aus einer anderen Arbeitsebene, ich habe mal einen Workshop für Redaktionsassistentinnen gemacht. Und da hat mir eine Teilnehmerin erzählt, wie so ihr Tag aussieht. Die kommt morgens rein und dann geht's gleich los. Menschen stürmen auf sie ein. Kannst du mal schnell hier, kannst du mal schnell da und hast du kurz Zeit? Und ja, habe ich. Und so und dann kommt sie abends nach Hause und denkt, was hast du denn heute eigentlich geschafft? Und denkt, ja, hatte ja nebenher noch andere eigene Aufgaben und die habe ich gar nicht erledigen können. Und am Ende des Tages hat sie allen geholfen, nur nicht selbst. Und irgendwann geht das nicht mehr.
Krass. Klassisches Muster. Ich kenne auch Führungskräfte, die buchen ihre Hotelzimmer selber und ihre Tickets und so weiter, obwohl die ja Assistenten haben. Und weißt du, ich habe eine Vermutung. Wenn man so viel zu tun hat und diese komplexen Aufgaben, die man heute bewältigen muss, da gibt es eigentlich während des Tages ganz selten Momente, wo man sagen kann, super, also zu sich selber, habe ich geschafft oder habe ich abgeschlossen oder das ist ja gut gelaufen. Also diese, ich glaube, diese Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte, das sind auch so Quick Wins. Also die geben dir eine Belohnung. Da kannst du sagen, ah ja, genau, jetzt habe ich das Hotelzimmer, das ich immer wollte. Ah ja, jetzt gehe ich da essen, wo ich schon immer mal essen gehen wollte. Also da gibt's ein bisschen Dopamin in die Birne und ein bisschen Serotonin und dann ist alles schon gut. Wie kann man den Leuten helfen, das nicht zu tun?
Na, erstmal noch ganz kurz, finde ich interessant, weil ich glaube, es kommt noch was dazu. Es lenkt dich ab von größeren Problemen. Und deswegen werden diese Quick Wins eben so reizvoll. Also ich muss jetzt gerade mal nicht irgendwelche Excel-Tabellen durchgucken, sondern buch mir ein schönes Hotel. So, ja.
Ich kenne es von mir selber. Also ich muss es zugeben. Ich bin da ganz affin, solche Dinge zu machen und muss mich immer selbst sozusagen an die Kandare nehmen und sagen, Finger davon, es gibt wichtigere Dinge, aber ich kann das spüren.
Okay.
Dass es so schön wäre, das jetzt mal schnell den Ball zu erledigen und dann, das ist fertig. Kennst du das nicht?
Nee,
du kennst das nicht. Ja, du bist ja super. Natürlich.
Danke. Haben wir das wirklich gespeichert? Ich hoffe. kurz nochmal zurück zu diesem Workshop für die Redaktionsassistentin.
Ja.
Die Frau hat mir das erzählt und ich habe gesehen, die ist wirklich ein großer Nutzer. Dann habe sie einfach gefragt, wie lange wollen Sie das noch machen?
Mhm.
Und ich glaube, das war, also sie hat mir zumindest später erzählt, das war für sie der entscheidende Satz, obwohl sie schon länger drauf rumgekaut hat. Und die hat es dann wirklich geschafft. Sie hat innerhalb des Unternehmens den Bereich gewechselt und ist jetzt glücklich.
Ja, cool. Okay. Gesundheit. Also jetzt, wir haben ja gesagt, kein Nein zu sagen in manchen Situationen. Das kostet viel, das hat seinen Preis. Du hast erzählt, was da zusammenkommt, also was die gesundheitlichen Aspekte angeht. Das sind ja auch schon mal Kosten, die da entstehen. Aber ich meine noch einen ökonomischen Aspekt. Also zu viel Ja, würde ich sagen, schlägt ja auch voll durch auf die eigene Effizienz und Effektivität. Also die berufliche, wenn ich zu einem Ja sage, dann verzettel ich mich ja komplett. Also wie soll das gehen? Je mehr Ja ich sage, desto mehr Kontakte habe ich zum Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ich es erledige.
Ja.
Oder mit denen ich mich abstimmen muss. Und am Ende des Tages hat man ja gar keine Prioritäten mehr. Und was bleibt dann übrig? Also ich glaube, so ein ökonomischer Aspekt ist auch, dass man gar nicht mehr Top-Arbeit machen kann, sondern einfach nur mittelmäßig, weil die Zeit nicht reicht.
Ja, und damit andere Menschen verprellt, bei anderen Menschen Unsicherheit schafft und am Ende das Gegenteil erreicht von dem, was eigentlich gewollt ist, nämlich gemocht zu werden. Es kann sein, wenn jemand aufgrund von Überlastung ständig Termine reißt, halbherzig arbeitet, schludrig arbeitet, am Ende sogar umgangen wird und gar nicht mehr gefragt wird, kannst du dieses und jenes für mich erledigen? Weil wenn ich dir was gebe, kriege ich es ja nicht pünktlich zurück oder nicht so, wie ich es eigentlich brauche.
Das sagt ja aber keiner offen.
Natürlich nicht. Also wir können auch gerne nochmal einen Podcast machen zum Thema Konfliktmanagement. Viele Dinge werden nicht wirklich ehrlich geregelt und selbst die könnte man ehrlich regeln, aber das führt uns jetzt, glaube ich, von unserem Nein-Thema ein bisschen weg.
Okay. Also es wäre so eine Art Ja-Ghosting.
Ja-Ghosting. Finde ich cute.
Ja, oder? Machen wir auch mal eine Sendung drüber. Okay, also wir hatten Gesundheit hatten wir, Ökonomie hatten wir und Qualität haben wir jetzt gerade angesprochen. Mittelmäßige Arbeit, wenn ich überlastet bin. Wie soll ich dann noch Top-Qualität eigentlich liefern? Ist Menschen das bewusst? Ich kann mir vorstellen, man merkt es dann schon gar nicht mehr, weil man so viel zu tun hat.
Ja, du bist dann irgendwann in deinem Tunnel und da kommen wieder die Führungskräfte ins Spiel. Die müssen sowas merken, die müssen sowas auflösen, weil wenn sich da so innerer Frust über lange Zeit anstaut, dann gibt's noch ein zusätzliches Risiko, nämlich wenn ich meinen Frust nie ausspreche, nie auflöse, dann sammelt er sich und irgendwann explodiert das Fass und die Leute gehen entweder hoch oder sie klappen zusammen.
Okay, aber auf der anderen Seite ja auch. Also wenn ich mit jemandem zu tun habe, der schaffen Menschen das ja auch, sich so in den Vordergrund zu spielen, dass man gar nicht das schafft, sie zu ghosten, sozusagen ja zu ghosten, sondern also man muss dann ja sagen, weil sonst müsste man ihnen sagen, jetzt, nee, ich geb's dir nicht. Dich will ich nicht im Team oder das muss jemand anders machen oder so, weil man wahrscheinlich oder manche auch Angst davor haben, was dann passiert, nämlich irgendwie eine emotionale Reaktion. Also das gilt ja in beide Richtungen, dass man dann auch Frust hat und Ärger runterschluckt.
Ja, oder? Also falsche Ja's sind für beide Seiten nicht wirklich gesund.
Okay. Zu viel Ja. Wer zu viel Ja sagt, verzettelt sich. Ja.
Und macht sich keine Freunde.
Ja. Macht sich keine Freunde. Und im Grunde, so könnte man ja sagen, eigentlich, also zu viel Ja sagen ist ja im Grunde das Gegenteil von Hilfsbereitschaft. Das ist ja paradox. Also,
ich würde die grundsätzliche Hilfsbereitschaft gar nicht mehr absprechen, aber eben keine, die ich wirklich ernst nehmen kann und die beiden Seiten einen Vorteil bringt.
Okay.
Wäre jetzt meine Meinung dazu.
Ja. Wenn ich an Nein denke, also die Neins, die ich sage selber und die Neins, die ich kriege selber, dann sind die ja aber auch teilweise grundverschieden. Also es gibt ja so diese ganz leisen Neins, also wo man gar kein Nein hört, das wird nicht ausgesprochen, aber es ist also Subtext. Lass mich in Ruhe damit. Und dann gibt es ja auch die massivsten Abgrenzungen durch ein Nein, wo man fast zusammenzuckt und denkt, oh Gott, was habe ich der Person denn angetan? Du hast dir Mühe gemacht, mal diese Neins auseinanderzunehmen und zu gucken, was sind das eigentlich für ein Typen? Also die Typologie des Neinsagens, Michael Neugebauer.
Ich habe mal 9 Neins aufgelistet und die lassen sich wiederum unterteilen in 3 Gruppen. Da gibt's die versteckten Neins, hast du ja eben schon angedeutet, dann gibt's die bewusst verschleierten Neins und dann gibt es die mutigen und konstruktiven Neins und die haben alle unterschiedliche Beweggründe, unterschiedliche Auswirkungen auf mich selbst und auf die anderen.
Okay. Wir können ja mal mit einem Beispiel beginnen und dann können wir uns da so langsam reinarbeiten. Ja. Wir haben ja viel mit Unternehmen im Mittelstand zu tun. Da treffe ich einen Mitarbeiter, ziemlich hochrangig, der hat Interesse an unseren Leistungen und der hätte gerne so eine Zusammenfassung, was wir denn so alles können, die er in seinem Board vorstellen kann. Für mich war der Subtext, der will mal so Orientierung. Damit er mal so, weil er hat ja mit mir gesprochen. Also er bekommt das, findet das aber nicht detailliert genug, wo ich dachte, komisch. Dann erstellen wir was Detailliertes. Also eigentlich einen Marketingplan fürs strategisches Storytelling. Und dann bedankt er sich, überschwänglich sozusagen. Da war schon, wo ich dachte, warum denn so überschwänglich? Und will sich diese Woche noch melden. Und so. Ich rufe ihn an. Natürlich rufe ich ihn an. Mobilbox. Ja. Und dann kriege ich eine Mail. Ja. Und ja, jetzt kannst du mal kurz raten und dann sage ich, wie es zu Ende ging.
Naja, schon, wenn er nicht anruft, auf deinen Anruf hin rückruft, sondern den Kontakt ein bisschen distanzierter macht, spricht das nicht dafür, dass er sagt, okay, können Sie morgen vorbeikommen, können wir anfangen.
Ja. Genau. Also lange Mail, im Grunde Tenor, ach, da sind jetzt so viele Fragen entstanden, aufgeworfen worden, das müssen wir erstmal intern nochmal besprechen und klären.
Ja.
Genau, und wenn wir das erledigt haben, Klammer auf, meine Erfahrung, das kann auch noch 10 Jahre dauern, Klammer zu, ja, dann können wir weitermachen. Aber lassen Sie uns den Kontakt halten.
Ja, wunderbar. Damit sind wir beim versteckten Nein und das ist eines von 3.
Also das hätte ich mir jetzt gedacht, dass versteckt ist.
Ich wollte es nur noch mal benennen. Ja. Also wir fangen an mit den Vermeidungsneins, ja. 3 an der Zahl und dann fangen wir an mit dem versteckten Nein. Ich mache das, was dein potenzieller Geschäftspartner macht. Ich sage, ich muss das noch mal mit dem Board besprechen. Okay. Damit vermeidet er das direkte Nein, schützt kurzfristig die Beziehung, weil er lässt sich ja noch ein Türchen offen. Kann ja schon sein, dass ich dann nach der Besprechung auf sie zukomme, aber langfristig Probleme. Ne? Du weißt nicht, woran du bist und es ist einfach für ihn dann auch sehr schwierig, falls du ihn nochmal anrufst und fragst, wie ist es denn nun? Und wenn er dann Nein sagen muss, das wird für beide Seiten sehr gut. Okay. Das ist das versteckte Nein. Okay. Ähnlich ist das zweite Nein, das verschleierte Nein, man sagt erstmal ja und zieht sich dann zurück. Klassiker, klar, mache ich.
Unangenehm.
Und dann kommt der Termin und dann kommt die andere, sorry, habe ich doch nicht geschafft. Ne?
Ja, machen. So. Ja, kenne ich auch. Machen wir, Termin ist vereinbart, Angebot geschrieben, Person eingeladen zum Meeting und einen Tag davor kommt die Absage. Ja. Dann sind schon Kosten entstanden natürlich auch, also Vorbereitungskosten. Das finde ich dann schon ziemlich rücksichtslos, so ein verschleiertes Nein.
Und warum machen Menschen das trotzdem? Weil sie vielleicht sogar eine Idee haben, dass das als rücksichtslos empfunden wird, weil sie den Moment der Ablehnung nicht aushalten. Und dazu kommt, viele Zusagen entstehen unter sozialem Druck, weil die Gruppe das will, um mich herum und nicht aus meiner Bereitschaft heraus. Und dann will man halt nicht der Spielverderber sein. Die Konsequenzen, ja Gott, die kommen dann später. Aber im Moment, alles fein. Ne? Zerstört Vertrauen, denn irgendwann merken ja die anderen, auf den oder die ist kein Verlass. Es sagt dauernd ja und meint nein.
Und hat vielleicht auch den Zeitpunkt schon lange verpasst, wo man noch hätte Nein sagen können. Das gibt's ja auch. Und da muss man sich da irgendwie rauslavieren. Also ja, ich kenne auch Leute, die sagen, würde ich gerne machen, Aber diese Woche geht gar nichts. Also im Grunde immer gern, nur muss ich da noch eine wichtige Präsentation abgeben bis nächsten Mittwoch und da muss ich mich voll drauf konzentrieren und schreibt mir das mal alles per Mail und dann nächste Woche kann ich mir das mal anschauen.
Also wenn das mit dem Präsentationstermin stimmt, ist es okay. Wenn es vorgeschoben ist, natürlich nicht. Wir haben noch ein Nein in der ersten Gruppe. Das dritte Nein ist das verweigerte Nein. Das finde ich ziemlich perfide, weil es uns
von außen unterbrechen. Also Moment, du findest das okay, wenn es den Präsentationstermin gibt? Ja. Die Geschichte geht dann ja weiter, oder? Also das hatte ich jetzt, ich dachte, das würdest du gleich durchholen. Dann ist natürlich nächste Woche Präsentationstermine vorbei und man meldet sich und dann ist es, jetzt ist gerade die Kollegin in Urlaub und ich muss die vertreten und da, weißt du, also das geht ja immer weiter.
Ja, nochmal. Ja, das ist das verschleierte Nein, richtig, aber wenn jemand wirklich einen Termin hat und sagt, ich habe keine Kapazität,
ja,
dann ist das ein selbstbehauptendes Nein. Das kriege ich mal später, das gehört zur letzten Gruppe, zu den Machtneins. Ich mache nochmal das dritte Nein, das verweigerte Nein, wo dein Gegenüber eigentlich gar kein Nein akzeptiert ist. Und du kennst das alles. Wenn du irgendeine neue App abonnierst, dann fragt die dich als allererstes, willst du Push-Nachrichten erhalten? Und als Option bekommst du angeboten, ja oder später. Ich würde so gerne Nein sagen. Es gibt aber kein Nein.
Ja. Ah. Ja, mir ist das zum Beispiel nicht aufgefallen. Ich habe dann immer auf später.
Ja, aber du darfst nicht Nein sagen, sondern dir wird unterstellt und das Nein verweigert. Naja, dann überlegst du es dir beim nächsten Mal. Ich nerv dich so lange und ich blende das so lange ein, bis du sagst, später.
Das ist ja was für dich, ne?
Absolut. Ja, ist, doch bei den AGBs genau das Gleiche. Also ich habe die AGBs zur Kenntnis genommen und stimme zu. Nein, ich stimme nicht zu. Erstens diesen ganzen Quatsch durchlesen. Zweitens finde ich garantiert irgendein Passus, wo ich sage, darüber würde ich gerne nochmal reden. Nee, die wollen aber nicht mit mir reden, weil friss oder stirb. Alles oder nichts. Ich kriege so einen Hals, weil ich nichts dagegen tun kann.
Aber sie wollen nur die bestmögliche Nutzererfahrung, die ermöglichen.
Ja, ganz genau, ganz charmant, ihr Lügner.
Ich glaube, wir müssen hier lang noch. Wir nehmen mal ein bisschen Gas raus, Michael, sonst regst du dich viel zu sehr auf.
Nein. Ja, ich komme jetzt zu der Gruppe mit den Machtneins, ja?
Ja, ja, dann machen wir weiter. Okay, also wir hatten drei Neins, das waren die Vermeidungsneins, richtig?
Das waren die Vermeidungsneins und jetzt kommen die für eine Machtdemonstration.
Gott, wo soll das enden hier? mach.
Nein, das sage ich dir jetzt nicht. Wir kommen zum Nein Nummer 4. Das ist das unterdrückte Nein. Das gehört eben in diese mittlere Gruppe, bei der es um Macht geht, über andere oder über das eigene Leben. Und das unterdrückte Nein, also das, was gesagt werden müsste, aber nicht gesagt wird, hat ein klassisches Beispiel. Es gibt so viele Projekte, wo man im Verlauf merkt, falsche Richtung. Und keiner sagt Nein, sondern es wird dann durchgeprügelt. Das ist ein Machtnein, weil ich könnte ja mein Gesicht verlieren als Projektmanager, Auftraggeber, wenn ich jetzt sage, nee, wir hören mal besser doch auf, ich habe was dazu gelernt.
Ja, okay. Die Leute von Apple wussten ziemlich früh, dass der Newton Mist ist. Magnetschwebe waren. Ja, das kriegt er jetzt wieder einen anderen Dreh, aber da war es eigentlich auch klar, können wir uns nicht leisten. BER ist auch ein super Beispiel dafür.
Ja, absolut. Ich meine, dieser Flughafen ist auch deswegen so sündhaft teuer geworden und hat so lange gebraucht, weil es ständig Änderungen gab. Die haben die Duty-Free-Zone größer gemacht, Geld verdienen. Dann kam irgendjemand, ich weiß nicht, ob es damals der regierende Bürgermeister war, ich will da nichts Falsches sagen, kam irgendjemand mal auf die Idee, hey, Airbus baut da diesen neuen Riesenflieger A380, den kannst du nicht mit normalen Brücken bedienen, da brauchen wir ein extra Terminal. Wir bauen jetzt noch ein extra Terminal für ein A380 ein und ständig irgendwelche Änderungen. Und da muss irgendwann mal jemand sagen, nein, wir machen jetzt das, was wir besprochen haben, was geplant ist, was finanziert ist.
Ja.
Und es hat sich niemand getraut, Nein zu sagen, weil dahinter steckt ein psychologisches Phänomen, Englisch Sunk Cost Fallacy, kann man auf Deutsch etwa übersetzen, Geld, Grab, Irrtum.
Das, was ich, das,
Nee, wenn ich schon viel Geld investiert habe, ja, dann will ich nicht aufgeben, sondern schmeiß da nochmal Geld hin und nochmal, weil eben schon gesagt, ich habe Angst, mein Gesicht zu verlieren. Ich habe Angst, meinen Status zu verlieren, wenn ich als Chef sage, wir machen das jetzt so und so und wir ziehen das durch und plötzlich sagen muss, nee, wir können es nicht durchziehen. Oh, kann ich da noch Chef bleiben? Verliere ich Macht. Also bitte unbedingt weitermachen, unbedingt fertig machen. Und das ist doppelt tragisch. Es wird weiter Geld verbrannt und es verlieren alle Beteiligten die Chance, aus Fehlern zu lernen. Und man muss Fehler riskieren, um zu lernen. Aber Fehlerkultur ist auch nochmal so eine Sache für sich.
Du nennst es das unterdrückte Nein. Es ist, also ja, ist es nicht. Und richtig Nein ausgesprochen ist es auch nicht. Mhm. Man unterdrückt es sozusagen. Es müsste aber gesagt werden.
Ganz genau.
Okay.
Und bei den Machtneins, Nein Nummer 5, das eigennützige Nein, ein Nein aus Machtkalkül. Beispiel hier, die EU, 27 Mitgliedstaaten. Es gibt Entscheidungen, die man nur einstimmig fällen darf. Und dann kommt mal der ein oder andere Regierungschef um die Ecke und sagt, ich stimme nicht mit Ja. Das macht er nicht zwingend, weil die Entscheidung falsch sein könnte, sondern weil er was haben möchte und den Preis hochtreibt. Und die anderen natürlich an ihm rumarbeiten werden, bis er dann endlich Ja sagt. Aber dann hat er was gekriegt. Und das ist dieses eigennützige Nein. Ich nutze meine Position, um mir selber einen Vorteil zu verschaffen.
Ja, okay. Klingt nach Koalition. Also
Koalition?
Ja, nach politischer, nach einer Koalition überall, würde ich sagen, aber im Deutschen Bundestag ja auch. Also das eigennützige Nein. Also entweder Macht zu erhalten oder eben auch, wie du sagst, Preis hochzutreiben. Das heißt, den Etat zu sichern, kann ja auch sein, gilt ja, aber müsste ja auch für Unternehmen gelten dann, ne?
Absolut. Ja. Politik, Wirtschaft, Führungskräfte blockieren nur deswegen, um ihre eigenen Interessen zu schützen, vor ihren Wählern, vor ihrem Team gut dazustehen, whatever it takes.
Ja, okay.
Okay. Noch ein Nein in dieser Gruppe, das riskante Nein. Das ist auch ein Machtnein, aber genau das Gegenteil von dem eigennützigen Nein. Hier sagt jemand Nein, obwohl es ihm schaden könnte. Aus Überzeugung, aus Haltung. Und weil der oder diejenige davon ausgeht, hier geht's um was Größeres, hier geht's um was Grundsätzliches. Und weil er oder sie mit großer Macht gegen Fehlentwicklungen angehen will.
Nein, bis hierhin.
Bitte?
Whistleblower.
Ja, zum Beispiel, genau. Also die einfach Nein sagen zu bestimmten innerbetrieblichen Abläufen oder Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und sagen, das müssen wir für die Zukunft unterbinden. Nein, sowas darf nie wieder passieren. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Erfordert großen Mut, weil Whistleblower durchaus ja auch mal im Anschluss gefährdet sind. In Kauf nehmen, dass die eigene Existenz, da sage ich mal ganz neutral, sich verändert, vielleicht sogar das Leben bedroht ist. Und wer so eine Risiken in Kauf nimmt und sich gegen etwas stellt, der hat einen tiefen inneren moralischen Kompass.
Das ist die große Nummer, aber das gibt's ja sicher auch ein bisschen abgespeckt, wenn der Job auf dem Spiel steht. Also ja, Watergate-Skandal ist ein bisschen her, aber das wird ja Thema sein in jeder Redaktion immer noch. Schreibe ich da so oder so? Was ist opportun? Oder sage ich, nee, die Fakten stehen dagegen. Habe ich auch schon erlebt beim Sender. Also ich wurde gezwungen, einen Beitrag zu spielen, also den abzuspielen als Moderator, obwohl die Agenturlage etwas sich geändert hatte und schon dem entgegenstand. Und ich habe gesagt...
Erinnerst du dich noch genau daran, also worum es ging?
Ja, also das mache ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich sollte das tun und ich habe gesagt, aber Leute, habt ihr mal in die Agenturen geguckt? Welche Agenturen? Naja, in die Agenturmeldung. Das hat sich doch alles gedreht. Dieser Beitrag, den können wir wegschmeißen. Der zeichnet ein falsches Bild. Ja, aber wir haben ihn doch schon bezahlt.
Ja.
Oder in Auftrag gegeben oder so. Das war schwer für mich. Eigentlich hätte ich da auch ein riskantes Nein sagen müssen und aufstehen und der Studie verlassen. Aber das kann man natürlich auch nicht machen. Also
es kommt auch immer darauf an, wie hoch die Hürde ist, also wie bedeutsam es ist. Also manche Sachen kann man in der Tat durchwinken, aber ich habe eben gesagt, wenn es um was Grundsätzliches geht, ist es hilfreich, jedenfalls für die innere Hygiene, dann wirklich sich klar zu positionieren und zu sagen, nee, hier mache ich nicht mit. Schöne Überleitung zur letzten und dritten Gruppe der Neins. Wir kommen zu den Klärungs-Neins.
Das sind die Guten, ja. Die Guten, kommen jetzt. Die Guten,
nein. Jetzt kommen wir zu den Guten, weil Nein ist nicht zwingend was Schlechtes. Ne? Nummer 7 ist das konstruktive Nein. Und das konstruktive Nein ist sowas wie so nicht, aber gerne so. Ne? Du lehnst die konkrete Anfrage ab, ja. Bietest aber gleichzeitig eine Alternative.
Okay, also dann in dem Fall, in dem Beispiel hätte ich sagen müssen, nein, diesen Beitrag können wir nicht, aber ich mache euch einen Vorschlag. Ich fasse euch mal zusammen, wie jetzt die Agenturlage ist. Das kann ich live machen und wir haben da noch einen O-Ton im Beitrag, den können wir dann dazu noch und dann haben wir es wenigstens so.
Ja. Okay. Genau. Gibt Studien, die beweisen, wenn Verhandlungen nicht einfach Nein sagt, sondern gleichzeitig eben sowas wie eine Lösungsmöglichkeit anbietet, wird als kooperativer wahrgenommen und das stärkt die Beziehung. Du sagst Nein zu der konkreten Anfrage, aber ja zu deinem Verhandlungspartner.
Ja, gut. Ja.
Dann kommen wir zu Nummer 8. Das differenzierte Nein ist eine Unterform von dem konstruktiven Nein. Das geht konkret auf Einzelheiten ein. Du benennst konkret, was du nicht kannst oder willst, schlägst eine Alternative vor. Und da komme ich zurück zu der Geschichte, die du vorhin gesagt hast. Da will jemand eine Präsentation fertig machen und sagt, bis Mittwoch oder so schaffe ich es nicht. Nochmal konkret, wenn jemand sagt, bis Mittwoch schaffe ich es nicht, weil du genug auf dem Tisch hast, kannst du sagen, okay, ich schaff's nicht bis Mittwoch, aber ich kann dir Freitag anbieten oder ich sag dir jemand, der das bis Mittwoch machen kann, dann weiß ich jemanden. Das schützt deine eigene Kapazität und beschädigt nicht die Beziehung.
Ja, stimmt. Also, ja, mein Beispiel war eben darauf gemünzt, dass es Menschen gibt, die dann, also wenn sie das eine Kaninchen aus dem Hut gezogen haben, nächste Woche den Seidenschal aus dem Hut sehen und dann und so weiter. Also dann ist es ja auch ein Vermeidungsnein, aber das mit dem Differenzierten, das kann ich schon, finde ich gut. Also mache ich auch gerne. Finde ich klasse, und, weil es gibt Alternativen.
Und diejenigen, die Nein hören, müssen sich einfach überlegen, was ist wirklich die Motivation? Deswegen listen wir die ja gerade und fächern die gerade so ein bisschen auf, um zu sehen, Nein ist nicht gleich Nein. Wir sind beim letzten, dem Selbstbehauptung.
Mir fällt noch was ein. Ja. Also das wäre ja auch das, was wir eigentlich zu Anfang der Sendung gesagt haben. Also man schützt sich ja auch mit dem Nein. Also die Gesundheit, könnte man sagen. Mhm. Aber ja auch auch das Privatleben, statt jetzt noch 3 Stunden länger im Büro talken, auch. Aber man schützt ja auch etwas anderes und das ist ja auch Qualität. Also wenn wir festgestellt haben, wer nicht Nein sagen kann, der riskiert, mittelmäßige Arbeit zu machen, dann ist es ja auch so, das differenzierte Nein unterstützt ja geradezu das Vertrauen anderer Menschen in die eigenen Fähigkeiten und auch in die Selbsteinschätzung.
Stimme ich dir absolut zu. Und ist eine schöne Überleitung zum letzten Nein, zu Nummer 9. Das selbstbehauptende Nein. Das ist das, was mir am meisten hilft, weil mich ein Ja ins Verderben stürzen würde, sage ich. Ich mache einfach klar, hier ist meine Grenze, hier ist Schluss. Je nach Situation musst du manchmal nicht mehr erklären, musst dich nicht entschuldigen, keine Alternativen anbieten. Stichworte Selbstbehauptung, Selbstermächtigung.
Okay.
Da kann ein Nein wirklich nur 4 Buchstaben sein.
Ja, ich erinnere mich an eine Politikerin, die das gemacht hat. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Also die auch jahrelang sozusagen ihre Kraft in das Amt gesteckt hat und dann, weil sie eine schwere Erkrankung hatte, eben auch sagen musste, meine Kraft reicht nicht mehr. Das meinst du jetzt mit Selbstbehauptung? Ne? Ja. Also wenn man selbst dann für sich sorgt und sagt so, ich bin an der Grenze, ich bin am Limit, hier ist mein Nein gut erklärt. Da sagt ja auch niemand, was ist denn mit der Person los, ja.
Ich finde es toll, auch mit dieser Offenheit einfach wirklich klar zu machen, hier ist eine Grenze erreicht, weil sowas hat dann auch wieder Vorbildfunktion. Also wenn ein ja. Mensch in einer so hohen Verantwortung sich traut, zu
als
sagen, meine Kräfte
sind, ja.
als Ministerpräsident, meine Kräfte sind am Ende, dann ist das auch ein Signal an die Leute, die in einer ähnlichen Situation sind, aber sich nicht trauen, das nach draußen zu sagen. Wenn ich Unternehmer bin, dringend neue Aufträge brauche, nehme ich dann jeden, den ich kriegen kann? Obwohl der Erstkontakt schon so merkwürdig war. Langes Hin und Her, wie du es vorhin auch geschildert hast. Obwohl die Vorstellungen von dem und von mir weit auseinandergehen. Ja, ich würde sagen, besser nicht.
Nee, stellt sich auch im Projekt manchmal raus. Also habe ich auch schon erlebt, wo unser Team so unglaublich angespannt wurde und so im Stress war durch permanente Änderungen, Autorenänderungen, Richtungsänderungen, Anrufe, WhatsApps, Anfragen, auch am Wochenende. Also das hat sich so natürlich gesteigert, bis ich zu dem Schluss kam, ich muss die Leute schützen, ich muss mich schützen und ich muss auch im Grunde unser Unternehmen schützen, weil das unglaublich viel Kraft abgezogen hat, die dann bei anderen Projekten fehlte. Und ich habe dann das Gespräch gesucht mit dem Geschäftsführer und habe versucht, ihm das klarzumachen. Natürlich gab es vorher auch Versuche, es klarzumachen, die waren dann gescheitert, also es änderte sich nichts. Und da musste ich aussagen lassen, uns das beenden. Wir passen einfach nicht zusammen. Ist mir aber auch schwer gefallen. War ein großer Auftrag. Aber unterm Strich war es besser so, als damit sozusagen mit unterzugehen, ja, in diesem Chaos. Ja. Wir haben, vielen Dank, dass du das mal so aufgebaut hast und so differenziert hast, 9 Neins gehört mit unterschiedlichen Hintergründen, Absichten. Ich glaube, wenn ich in Zukunft ein Nein höre, werde ich mich fragen, was habe ich denn jetzt hier für ein Nein vor mir? Das kann ja auch nicht schaden, wenn man ein Nein hört und die andere Person, die das Nein sagt, vielleicht auch noch so ein bisschen unsicher ist in dem Nein, dass man da nochmal nachfragt, wie ist denn das gemeint? Also, wenn ich ein Nein kriege, muss ich ja auch nicht eingeschnappt sein, sondern ich kann denjenigen ja auch darin unterstützen, das nochmal zu begründen. Ich habe sogar schon auch die Erfahrung gemacht, manchmal wird wieder ein Ja draus.
Also, dann wird was draus?
Manchmal wird auch wieder ein Ja draus, wenn klar ist, warum eigentlich Nein gesagt wird. Ja. Wie schätzt du das ein?
Ihr habt durch eine Klärung einfach rausbekommen, wo sind die Unterschiede und dann gemerkt, hier gibt es Unterschiede, Komma und, nicht aber, und es gibt Gemeinsamkeiten.
Ja.
Haben wir bisher nicht gesehen, die bauen wir jetzt gezielt aus.
Mhm. Also man kann es lernen, Nein sagen.
Ja.
Bei wem?
Kommt zu mir. Also man kann Nein sagen lernen und ich
mache ich nicht.
Und ich sag jetzt mal, was ich als Empfehlung jetzt gebe, ist gemeint für die Neins, die konstruktiv gedacht sind und nicht so unterschwellig und destruktiv. Also ich sag mal, erstens das eigene Nein begründen, also sagen, warum kann ich nicht, will ich nicht, geht es mir, Klammer auf, zum Beispiel, weil ich bis Freitag ausgelastet bin, Klammer zu. Macht die Beweggründe erkennbar.
Hilft ja auch der eigenen Klarheit, wenn man sich erstmal fragt, warum will ich hier eigentlich Nein sagen?
Ja. Zweite Sache, viele Leute reden so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sagen, das ist so. Nein, ich sehe das so. Also bitte die eigene Sicht, warum sage ich Nein, was erschmert mir ein Ja, nicht als allgemein gültiges Gesetz darstellen, das klappt ja sowieso nie. Nee, ich habe erlebt, das hat in der Vergangenheit schon mal nicht geklappt. Und offen sein für andere Sichtweisen, für andere Perspektiven. Das ist die zweite Geschichte.
Man kann also verstehe ich das Nein sagen, aber die Türen Spalt offen lassen.
Die Tür ist damit ein Spalt weit offen, wenn ich mich mit anderen Sichtweisen beschäftige und in Erwägung ziehe, dass da vielleicht was dran ist, was ich noch nicht gesehen habe.
Okay.
Und was mich möglicherweise dazu bringt, eine andere Haltung dazu zu entwickeln und möglicherweise dazu bringt, am Ende zu sagen, ja, doch, machen wir.
Okay, verstehe.
Und die dritte Seite, die dritte Geschichte, ganz wichtig im Vorfeld überlegen, wo ist wirklich meine rote Linie in etwas, was ich ablehnen will und wo habe ich möglicherweise noch Spielraum? Und wenn ich das klar benenne, dann gibt es bei Verhandlungen weniger Unsicherheiten, weniger hin und her. Nein sagen ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Niemand wird als Ja-Sager geboren und niemand muss einer bleiben. Es geht jetzt nicht darum, ein egoistischer Mensch zu werden und nur noch ich für dich, nein, nein, nein. Es geht darum, sich ehrlich zu machen und es geht darum, selber gegenüber ehrlich zu sein und anderen gegenüber.
Jetzt hatten wir ja schon in einer unserer Folgen auch schon über das Beharrungspotenzial gesprochen und auch über die Angst vor Veränderungen. Wenn ich es jetzt gewohnt bin, fast immer ja oder oft ja zu sagen oder mir das so Nein schwerfällt, müsste ich ja eine Veränderung herbeiführen. Gleichzeitig gibt es aber etwas in mir, was sagt, oh, bloß keine Veränderung, ich bleib lieber so, wie ich bin. Wie kommt man da raus? Also was wäre ein Weg?
Naja, zum einen wieder die Geschichte mit dem Belohnungssystem. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn ich es schaffe, an für mich wichtigen und richtigen Stellen Nein zu sagen, dann werde ich perspektivisch mich einfach besser fühlen. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen, so eine Umstellungsprozesse sind Trainingsprozesse. Das kennst du aus dem Sport. Also wenn du irgendwann sagst, ach Mensch, Marathon laufen wäre doch ganz schön und ich war lange nicht in Boston, dann wirst du nicht dir Joggingschuhe kaufen und sagen, dann fliegen wir mal in 2 Wochen nach Boston und rennen da mal diese 42, irgendwas Kilometer. Sondern du wirst erstmal ums Haus laufen, dann wirst du vielleicht mal ums Dorf laufen und dich Stück für Stück steigern. Das gilt auch für Nein sagen. Bitte, wer häufiger konstruktiv für sich förderlich Nein sagen will, nicht gleich mit dem großen Thema anfangen und das große Fass aufmachen, wo ich schon immer mal was hätte sagen sollen, sondern einen kleinen Anfang. Jeder erlebt Verkäufer, die einem was aufschwatzen wollen. Da irgendwann sagen, nein, danke. So freundlich sagen. Oder ich meine, Nachbarn bitten dich um Gefallen, kannst du im Sommer meine Blumen gießen? Ja, klar, kann ich eigentlich schon tun, aber als ich dich mal um einen Gefallen gebeten habe, hast du dich auch so irgendwie weggemogelt. Nee, sorry, kann ich nicht. Punkt. Musst du auch gar nicht begründen. Oder diese Push-Nachrichten, von denen ich vorhin gesprochen habe, sowas zu cancel ist jetzt auch kein großes Ding und macht mich nicht bei irgendeinem Menschen unbeliebt, aber ich kann üben, mich abzugrenzen. Ja. Die kleinen Neins sind das Training für die Großen.
Boah, das steht.
Ja.
Rote Linie hast du erwähnt. Oh, wir kennen ja viele rote Linien. In der nächsten Folge wird es nämlich politisch, aber nicht parteipolitisch. Dann können wir die roten Linien gleich wieder rausnehmen. Wir fragen uns nämlich, ehrlich, wohin Deutschland? Warum fehlt uns eine gemeinsame Vision? Warum haben wir kein Narrativ mehr? Das über den Wahltermin hinausgeht. Und jetzt haben wir so viele Wahltermine in Deutschland, dann nützt es auch gar nichts, über den Wahltermin hinauszugehen, weil dann ist ja schon gleich wieder der nächste Wahltermin. Also die Frage, wohin Deutschland? Bis zum nächsten Mal.